Also unsere Zielsetzung ist, für 2030 eigentlich über eine Verdopplung zu gehen, und das wird nur über Zukunft funktionieren. Ja, was nutzt mir das jetzt, in 20 Jahren einen Ertrag zu haben? Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man nicht still sitzen. Also entweder ist man Unternehmer oder man ist nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Rosen züchte. Ja, so, und ich kann mir auch nicht vorstellen.
Ich mir auch nicht.
Ja, das ist groß. Hätte ich mich jetzt auch gewundert.
Ich meine bei dir. Bei mir aber auch nicht.
Bei dir auch nicht, genau.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel. Heute zu Gast bei mir ist der Christian Rücker. Und wie man es schafft, besser auszusehen als Jason Statham und dabei trotzdem ein Sicherheitsimperium aufzubauen, das wird der Christian uns in der heutigen Folge erzählen. Christian, willkommen bei uns. Kannst du dich ganz kurz vorstellen?
Vielen Dank, Markus, für die Einladung. Du hast meinen Namen ja schon gesagt, Jason Statham ist super. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Also insofern wäre das aus Sicht meiner Frau wahrscheinlich hervorragend. Ja, für mein Ego weiß ich nicht. Ganz kurz was vielleicht zum Anfang zu mir. Bin 75er Baujahr, komme eigentlich aus Eberswalde, diese Weltmetropole im Norden. Bin aber im Studium hier in Berlin hängen geblieben, habe damals BWL studiert. Habe jetzt eine Tochter, eine 15-jährige Tochter, die spannende Themen auf den Tisch bringt. Ja, und bin verheiratet. Und insofern freue ich mich, dass da meine Familie hinter mir steht in dem geschäftlichen Wirken, was ja die letzten Jahre sich gut entwickelt hat und auch ihren den Tribut fordert.
Was machst du heute? Also was ist quasi Kern deiner Arbeit? Was ist dein täglich Brot?
Ja, wenn jemand das fragt, dann sage ich, mein Job heißt strategische Geschäftsfeldentwicklung. Ja, das für mich ist es die Tätigkeit, das zu prüfen, was in der Zukunft relevant ist und was wir für Themen angehen sollten, um in der Zukunft auch mitzuspielen. Meine Frau sagt immer, ich gehe eigentlich nur frühstücken, Kaffee trinken, Mittagessen, Kaffee trinken und Armut essen. Weil wenn wir uns abends natürlich darüber unterhalten, wie der Tag gewesen ist, dann sage ich, ich habe den dort und dort getroffen. Und gerade wenn man mal über Möglichkeiten sprechen möchte, dann hilft ein Besprechungsraum eher nicht. Insofern sind es oft Restaurants. Und daher gibt es dann so ein Weltbild.
Okay, das heißt, mit einem Sicherheitsunternehmen gestartet, da kommen wir später auch noch zu. Aber heute ist das Thema wirklich, dass du auch geschafft hast, dich selbst da rauszunehmen. Das ist ja auch dann ab einer gewissen Unternehmensgröße gar nicht so verkehrt. Und diese Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln. Also auch mal die Idee, wie man aus einem Ein-Mann-Unternehmen dann zum Schluss, ich glaube, ihr habt aktuell knapp 1400 Leute, an den Punkt kommt und wie man es dann weiterentwickelt. Aber dazu kommen wir später. Bist du denn als Unternehmer geboren? Also kommst du aus einem Unternehmerhaushalt oder bist du zum Unternehmer geworden?
Also definitiv nicht reingeboren und auch familiär gibt es kein Unternehmertum, wenn ich mal von meinem Opa den ausklammere, weil der hat zu DDR-Zeiten einen kleinen Baubetrieb geführt. Aber da gab es dann, da war ich einfach zu jung für. Ich hatte immer schon eine gewisse Sportaffinität und habe dann irgendwann nach dem Gymnasium mir die Frage gestellt, was mache ich? Und da war die Alternative Sport studieren oder BWL studieren. Ja, Sport studieren, habe ich gesagt, okay, wenn ich mir irgendwann die Knie mal breche, dann bin ich Geografielehrer. Darauf hatte ich keine Lust. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich lieber BWL und beschäftige mich mit dem Thema und habe dann die Spezialisierung KMU und Marketing gewählt im Rahmen des Studiums. Und dann ergaben sich so im Laufe der Zeit in den einzelnen Teilschritten die Themen, dass man sagt, ja, Unternehmertum bzw. Unternehmen ausrichten sind spannende Themen. Ja, und dann ergab sich aus dem Nebenjob des Studiums, damals in der Sicherheit, viele Sicherheitsthemen. Und irgendwann, glaube ich, wenn man ein gutes Geschäft macht oder auch ein sauberes Geschäft macht und sich an Aussagen hält, dann gibt es einfach andere Themen, die auf dem Tisch landen, wo dann man abends beim Rotwein vielleicht auch mal sagt, macht es denn nicht Sinn, das Geschäft anzuschieben. Ja, und dann trinkt man den Rotwein weiter und dann kommt man zum Ergebnis, macht Sinn oder macht eben keinen Sinn.
Und das heißt, nach dem Studium BWL hast du nebenbei im Sicherheitsgewerbe gearbeitet. Also da kommt wahrscheinlich auch die Affinität zum Sport. Also du hast wirklich dann auch an der Tür gearbeitet, für Sicherheit gesorgt oder direkt Management eher Sicherheitstechnik?
Das war so ein bisschen umgedreht. Also ich habe mit 14 angefangen mit Karate, war noch 89. Denn im Kampfsport relativ erfolgreich sind wir gewesen, haben auch Bundesliga gekämpft. Und dann gab es irgendwann während des Studiums sozusagen parallel die Thema, was macht man als Nebenjob? Und dann gab es das Thema in der Sicherheit in den 90ern zu arbeiten. Und da war noch eine relativ wilde Zeit. Ja, der Markt hat sich, glaube ich, erst Ende der 90er, zumindest hier im östlichen Teil, ausgerichtet und stabilisiert. Ja. So, und nach dem Studio 2001 gab es dann einfach das Angebot, damals war das so ein Nebenthema, das zu übernehmen von meinem heutigen Geschäftspartner. Aber damals war ich sozusagen, habe den Bereichsleiter übernommen, habe die Event- und Disco-Planung schon durchgeführt und das für 2001 zu übernehmen und auszurichten. Und das war dann quasi der Anfang der heutigen Sicherheitsgruppe. Wir haben dann das im Jahre 2004 als GmbH ausgegründet und dann 2018 eine SE draus gemacht und unter der SE heute in 16 Unternehmen gebündelt mit in dem Bereich, weil du sprachst die Mitarbeiterzahl an. Wir haben ein bisschen über 1000 Mitarbeiter rein in der Sicherheit und in der Gesamtgruppe haben wir etwa 1400 Mitarbeiter. Nur nochmal zur Klarstellung.
Ist überhaupt kein Problem, muss man sich nicht für schämen. Ich finde beide Zahlen sehr beeindruckend. Ja. Das heißt, du konntest quasi erstmal als Angestellter auch reinschnuppern in das Thema, hast den Job dann als Betriebsleiter sehr, sehr gut gemacht, hast da wahrscheinlich auch gesehen, was die Geschäfte sind, wo man relativ gutes, in Anführungszeichen vielleicht auch einfacheres Geld verdient, was die Geschäfte sind, die sehr intensiv sind, aber vielleicht gar nicht so viel bringen. Da kommt ja auch das BWL-Studium sicherlich zum Tragen. Mhm. Bist dann reingegangen, aber es gab nicht diesen einen Aha-Moment, wo du sagst, das war eigentlich der Tag, an dem ich die Entscheidung getroffen habe, ich werde Unternehmer. Du hast die Chance bekommen, mit reinzugehen, die hast du genutzt. Und ab dem Moment ging es dann auch voran.
Genau so. Also im Grunde genommen war es so ein Step-by-Step, die Tätigkeit zu übernehmen. Und dann, dann damals lief das Geschäft, 2001 war es eher kritisch, ja, von der Fortführung her. Da musste man halt Zähne zusammenbeißen und sich Mühe geben, dass es vorangeht. Ja, mit Selbstarbeiten, Selbstlohnabrechnung, Excel-Tabellen bis zum Umfallen kalkulieren. Ja, und die Sicherheitsbranche, wenn wir dabei kurz bleiben, alleine Berlin-Brandenburg hat über 800 Unternehmen, ja, und die Konkurrenz ist hoch, viele können nicht rechnen, es gibt eine Reihe Unternehmen, die entstehen irgendwie im Fitnessstudio, weil jemand wach wird und denkt, Sicherheit zu können, aber Kalkulationen, Deckungsbeitragsrechnungen und Break-Even-Analysen und das Ganze auch ein bisschen perspektivisch einzubauen, da wird die Luft schon dünner.
Wie viele Leute wart ihr, als du angefangen hast, dort zu arbeiten?
Damals war es ja rein eventbezogen. Es war eher so ein Nebenthema, als wir begonnen haben. Damals mein, der es eigentlich gegründet hat, der Daniel Schrader, 1996, der hat dann sich 2000 zurückgezogen, hat sich auf ein anderes Geschäftsfeld konzentriert. Und damals waren es wenig, da waren es 20, 30 Leute. Ja, und als ich es übernommen hatte, hatten wir eine Größenordnung von etwa 500.000 Euro, war damals der Jahresumsatz gewesen. Heute sind wir in der Größenordnung deutlich über 80 Millionen Umsatz, nur in der Sicherheit. So, aber das, da gibt es viele Teilschritte, die dazugehören, die richtigen Partner, die richtigen Sparringspartner auch innerhalb des Unternehmens, mit denen man gemeinsam das ausrichtet, bis zu vielleicht glückliche Zukäufe, ja, und vielleicht auch im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, um einfach den richtigen Kunden zu treffen.
Ja, wir hatten, ein anderer Gast hat er erwähnt, dass er glaubt, dass Unternehmer oft Menschenfänger sind und du bist ja auch jemand, der sehr, sehr viel connected unterwegs ist, diese Frühstücke, die deine Frau so bemängelt, das ist ja im Endeffekt das, wo Geschäfte entstehen. Ihr seid rein in der Sicherheit gestartet und irgendwann hast du ja dann wahrscheinlich gesagt, okay, ich kann generisch jeden Monat Leute anstellen, weil wir bekommen immer mehr Aufträge, wir machen den einen Club, jetzt machen wir den nächsten Club oder wir machen das eine Hotel, jetzt machen wir das nächste Hotel. Aber ich glaube, ihr seid ja A, durch Zukäufe gewachsen. Und B, auch weil ihr strategisch entschieden habt, in andere Bereiche reinzugehen. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Also A, in welche Bereiche seid ihr so sukzessive reingegangen, dass man sieht, wie ist es aus dem Nukleus Sicherheit quasi weitergewachsen? Und B, auch wie deine Philosophie ist, wenn du Firmen akquirierst, auf welchen Grundlagen du die akquirierst und auf was du achtest, auch bei denen, die verkaufen, ob du die bindest oder was auch immer.
Also wir haben relativ früh entschieden, das war bereits 2004, dass wir, also aus heutiger Sicht sage ich, das ist eine diversifizierte Geschäftsfeldstrategie. Und der Gedanke dahinter ist relativ einfach. Das heißt, wenn man Produktlebenszyklen in einem Segment ausgleichen will, dann muss man in anderen Segmenten aktiv sein. Wenn man vor- oder nachgelagerte Wertschöpfungsstufen betrachtet, dann wird, wenn eine Branche wackelt, alles wackeln. Siehe Immobilienwirtschaft heute beispielsweise. Und deshalb waren wir da, haben wir das bewusst begonnen, Themen aufzugreifen, von denen wir keine Ahnung haben. Ja, und eins der ersten Themen war, weil einer unserer Auftraggeber damals eine große Immobiliengesellschaft sagte, hey, ihr habt uns die Sicherheit gut gelöst, könnt ihr uns das Thema nicht noch mit den Mieten lösen? Können die Sicherheitskräfte nicht noch Mieten einsammeln? Das haben wir probiert, hat nicht funktioniert. Das war in der Theorie richtig, in der Praxis nicht. Jetzt muss man sagen, 2003 war das, weil am Ende Mietforderungsmanagement auch Kommunikation ist. Man muss einen Zugang finden. Und da funktioniert der große, kräftige Kerl nicht, sondern da ist männlich, weiblich, jung bis alt relevant, je nachdem, wie die Struktur der Mieter ist. So dass wir quasi dann auch mit der Übernahme von den von der Immobiliengesellschaft, also wir haben dort Personal übernommen, die haben den Prozessforderungsmanagement ausgelagert und wir haben im Prinzip eine Gesellschaft gegründet, die sich dann um Mietforderungsmanagement an der Wohnungstür beschäftigt hat. Und dann braucht man irgendwann die rechtlichen Regularien, Inkassolizenz, Finance und ähnliches. So, das war dieses Segment daraus eigentlich, heute würde man sagen, Business Prozess Outsourcing. Er übernimmt Geschäftsprozesse vom Kunden. So hört sich das heute total toll an. Damals war es pragmatisch beim Kaffee. Wollt ihr das nicht machen? Wir unterstützen das. Und dann haben wir gesagt, okay, passt in die Grundstrategie. Und dann war 2004 auch die Ausgründung von der Inkasso-Gesellschaft sozusagen Ende des Jahres. So, das war 2005 damit begonnen haben.
Aber erstmal eigentlich ja klassische Fehleinschätzung. Wir haben ja eh Leute, die kräftig sind und Sicherheit machen. Die können auch Mieten einsammeln. Das war der Grundgedanke. Davon seid aber ganz schnell weg und habt quasi gesagt, wir bekommen ein bestehendes Team. Das tun wir in ein Unternehmen rein, das Inkasso macht. Und die machen das ganz anders. Die haben Erfahrung, die wissen, wie Texte geschrieben werden müssen, ab welchem Moment Mahnbescheid, Rechtsanwalt und so weiter. Gibt ja rechtliche Regularien dazu. Und dann war es sozusagen relativ schnell auch die zweite Säule, die sich da bei euch entwickelt hat.
Genau, also ja, damals war man Ende 20, sagt, ach, wird schon irgendwie, wenn der da klingelt, es klappt, dann stellt man irgendwie fest, ja, aber okay, Geld rechtlich annehmen von Dritten, ja, ist irgendwie, gibt es da auch den Gesetzgeber, der da mitspielt. Und in der Tat dachten wir, dass groß und kräftig immer hilft, und es aber war genau das Gegenteil ist der Fall, ja, und in der Tat war das eine schöne Lernkurve. Hat auch Jahre gedauert. Wir haben uns immer gefreut, dass wir einer der wenigen sind, die auf Mietforderungsmanagement spezialisiert waren in dem Inkasso-Bereich. Und haben dann aber festgestellt, dass es eine verdammt harte Branche ist, weil der Mietschulden hat, hat woanders auch Schulden. Der hat also eine miserable Bonität, geringe Zahlungsbereitschaft und muss man hohe Überzeugungsarbeit leisten, dass er überhaupt zahlt. Ja, so, und demzufolge war es damals ein sehr hartes Geschäft, hat uns aber gezwungen, effizient zu bleiben und nicht aus dem Vollen zu schöpfen und teure Mitarbeiter einzustellen, sondern permanent an den Prozessen dran zu bleiben, zu sagen, wie kriegt man es effizienter hin, wie ist das Verhältnis persönlicher Kontakt, Telefon, Mailing, und hat dazu geführt, dass wir nach vielen Jahren, also aus heutiger Sicht wahrscheinlich 8 bis 10 Jahre gebraucht haben, um wirklich Geld damit zu verdienen. Ja, und jetzt mittlerweile ist das Inkasso-Segment, haben wir eine eigene Teilgruppe gebildet, sind 6 Gesellschaften, die von Rückholung von Leasingfahrzeugen bis Forderungskauf bis mehrere Inkasso-Gesellschaften in unterschiedlichen Geschäftsfeldern aktiv sind.
Und darüber hinaus, was macht ihr noch? Was sind weitere Geschäftsfelder?
Um den Bogen mal kurz zu kriegen, also die Ador-Gruppe, die Sicherheitsgruppe ist halt die größte Gruppe, aber daneben gibt es noch etwa 25 Gesellschaften in anderen Segmenten. Wir haben Immobilienwirtschaft, einfach weil das ergab sich irgendwann im Laufe der Zeit von Eigenbestand über Projektentwicklung bis eigene Hausverwaltung. Wir haben das Thema Gastro und Events betrachten wir, ja, bekannt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Strandbad Grünau in Berlin, ja, das mussten wir neu positionieren, ja, und etwas rausnehmen aus dem Thema klassisches Strandbad. Ja, aber eine Menge, eine Menge Arbeit steckt da drin, eine Menge Geld steckt da drin, eine große Lernkurve steckt da drin. Ja, aber ich glaube, das Produkt ist ganz gut geworden.
Wir hatten ja letztens die These, Unternehmer können nicht ruhig sitzen. Ich fasse es nur kurz zusammen. Eigentlich macht ihr Sicherheit in Kasse und Co. Aber du hast irgendwann mit deinen Partnern Appetit auf Strandbad Grünau bekommen, weil du, glaube ich, auch in der Gegend zu Hause bist und da auch eine gute Infrastruktur hast, und hast gesagt, wir machen jetzt mal ein Strandbad mit Bademeistern, mit Partys, mit Firmen-Events, mit allem drum und dran, weil wir eine Teilleistung dort erbringen können, aber da habe ich auch Bock drauf. Also das war auch etwas, was dir persönlich quasi richtig was gibt und wo du auch Lust drauf hattest.
Ja, eigentlich vielleicht noch ein bisschen banaler, sondern unser Hauptfirmensitz ist in einer Regattastrecke in Berlin-Köpenick. Mhm. Ja, und das Strandbad ist quasi 1,5 Kilometer entfernt. Und wir sind 2008 mit den meisten Unternehmen dorthin gezogen und wohnte dann auch später in der Nähe. Und irgendwann bin ich mit meiner Frau, mit meiner Tochter dort mal hingefahren, um ins Strandbad zu gehen bei dem alten Pächter. Und die waren so frech, ja, an der Kasse im Umgang, wo man eigentlich sagt, das ist doch jetzt nicht wahr. Ja, und dann gab es ein Jahr später oder 2 Jahre später, stand das auf einmal in der öffentlichen Ausschreibung. Und dachte ich, das ist doch mal eine Chance, dann nehmen wir mal daran teil. Ja, und auch in der Tat, in unserem Konzept haben wir geschrieben, damals bei den Bilderbetrieben, wir reißen alles ab. Wir reißen alles ab und machen es neu, weil der Instandhaltungsrückstau so gigantisch bereits war, dass das, was man hätte neu machen müssen, schon ordentlich Geld gekostet hat.
Also Abriss Strandbad heißt, da war Infrastruktur, Toiletten, Kiosk.
Gebäude, alles wegreißen und einmal neu machen. Es war auch, wir haben dann wieder erwartet den Zuschlag bekommen. Und dann, als wir genauer uns das angeschaut haben und mit dem Architekten das Thema abgegangen sind, stellten wir dann fest, es war schön, dass die Bäderbetriebe dem zustimmen, den Abriss, aber wenn im Wasserschutzgebiet der Neubau schwierig ist, dann ist es ein verdammt heißes Eisen. Dann haben wir zwar Eine schöne große Fläche, aber keine Gebäude. Und so haben wir uns entschieden, in der Struktur das zu sanieren. Ja, so. Aber die ursprüngliche Motivation kam aus dem Gedanken Lokalpatriotismus. Ja. Tue was Gutes in der Region. Deshalb unterstützen wir da auch ganz viele Vereine, Schulen, haben auch bewusst Gastronomie geschaffen. Wenn man konnte irgendwie in Grünau nicht frühstücken gehen, ja, dann haben wir gesagt, okay, damals von der BUWOG gab es eine einzige Gastroimmobilie, die kaufen wir, um überhaupt sicherzustellen, dass man vielleicht mal irgendwo frühstücken kann. Und daraus ist eigentlich das Thema entstanden, tue lokal was Gutes, sorge dafür, dass du also ein Image hast und dann kann man dieses Image auch positiv transportieren auf die Unternehmen, die aktiv sind. Und aus diesem Grundgedanken heraus kam damals dieses Strandbad Grünau, was auch sich ganz logisch anhörte, auch in der Erstkalkulation hervorragend war. Ich glaube, heute haben wir das mehrfach das Budget überschritten, aber wir sind da guter Dinge, dass wir das auch irgendwann mal auch Geld verdienen mit.
Ja, solche Investments kenne ich natürlich. Ich verbuche die immer unter, das mache ich für meine Kinder. Und ich glaube, je älter man wird, desto mehr verbucht man es oder sollte man es auch einfach daran verbuchen. Es gibt ganz viele Dinge, die sehen auf dem Papier super gut aus, aber dann holt dich irgendwann die Realität ein. Aber dieses Thema auch, ich gebe der Gesellschaft was zurück, ich engagiere mich lokal, finde ich auch super, mache ich auch. Und das macht ja auch wirklich Spaß. Also weil es ja auch immer innerhalb deines Kreises bleibt und es gibt ja auch rein menschlich ganz viel zurück. Ihr habt ja nicht nur das Strandbad Grünau, sondern einer der ersten Events, wo wir uns auch quasi über den Weg gelaufen sind. Wir haben uns ja kennengelernt während Corona. Auch eine schöne Anekdote, hast ja gerade gesagt, ihr macht Immobilien. Ja, es gab ja während Corona denn diesen Verkauf einer Immobilie in Eberswalde, an der wir sehr interessiert waren. Und dann kam irgendwann das Gespräch zustande mit den Maklern. Und dann saß du irgendwie bei dir zu Hause, ich saß hier im Büro. Und das ist schon witzig, auch für mich immer wieder. Ich propagiere ja, Mittelstars erkennen Mittelstars. Also wenn Unternehmer miteinander reden, dann finde ich, merkst du es auch an der Gesprächsentwicklung, ob das funktioniert oder nicht. Und dann werden auch Makler und die anderen Leute drumherum dann so ein bisschen zur Nebensache. Und wenn du dann auch merkst, dass das gut zueinander passt, dann ist der Rest eigentlich Makulatur. Dann unterhältst du dich auch nicht mehr darüber, ob der Riss irgendwo oben rechts in der Wand ist oder irgendwas anderes, sondern du hast einfach so eine gewisse Vertrauensbasis, auch so eine kaufmännische Ehre. Und so bist du ja auch. Der Handschlag zählt. Und das mag ich eigentlich sehr. Und das ist eben auch etwas, was man auch in den Aussagen, die du gerade getätigt hast, absolut wiedererkennt. Das Eventthema hat euch ja aber nicht losgelassen, um darauf zurückzukommen. Ihr habt ja nicht nur ein Strandbad in Grünau, was ihr betreibt, sondern du machst ja auch eine der größten Berliner Immobilienveranstaltungen. Was hat es damit auf sich?
Also wir stehen organisatorisch dahinter. Ja. Also Berlin Selected ist ein Format mit über 1000 Gästen aus der Immobilienwirtschaft. Alle 2 Jahre, auf dieses Event sprichst du ja an. Das findet alle 2 Jahre statt und funktioniert nur auf Einladung. Das heißt, man kann der tollste Geschäftsführer sein, wenn ich keine Einladung habe, komme ich nicht rein. Und das funktioniert sehr gut und basierte darauf, weil wir gesagt haben, wir sind in einem People-Business. Und im People-Business muss ich auch irgendwo schaffen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja, und nicht bloß meine eigenen Kunden, die ich schon kenne, was Gutes zu tun, sondern im Zweifelsfall auch neue kennenzulernen. Und neue kennenlernen tue ich, wenn ich jemand die Möglichkeit gebe, auch seine Kunden einzuladen, ohne dass er Angst hat, dass er die verliert. Und deshalb ist dieses Format eigentlich so ein bisschen um die Ecke gedacht. Man gibt mehreren Partnern die Möglichkeit, sich dort darzustellen, also neutral in einem neutralen Rahmen und der Einladung der Gastgeber zu sein. Und wir übernehmen das organisatorisch komplett, versuchen auch immer was anders zu machen, weil am Ende Profis wissen, über was sie reden sollen. Ja, da brauche ich jetzt auch keine große Bespielung. Das ist im Grunde genommen ein Netzwerkevent. Und wenn der Rahmen richtig ist, also die eine Stimmung generiert wird, wo ich bereit bin, mich zu unterhalten, und das ist manchmal Alkohol hilfreich, manchmal ist der Rahmen hilfreich, manchmal muss auch das Wetter gut sein, dann funktioniert auch die Kommunikation. Ja, und das ist ein sehr erfolgreiches Format, was wir jetzt, glaube ich, ins 12. Jahr gehen. Also die 6. Veranstaltung findet jetzt im nächsten Jahr statt. Und da sind wir gerade dabei und in der Tat.
Ich muss ja sagen, auch wenn es ein bisschen unfair ist, aber ich judge Leute auch immer so ein bisschen an ihren Events, um den Grad auch der Detailverliebtheit herauszubekommen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich dein Event sehe, dass du sehr wahrscheinlich Geld mitbringst zu diesem Event, weil du es einfach perfekt haben willst. Und deswegen auch an einem Regentag einfach mal 300 Schirme da sind, an die eben irgendjemand gedacht hat, falls es sind Kleinigkeiten, aber du machst es einfach extrem gut, muss ich auch dazu sagen.
Ja, da gehört schon ein Team dazu, aber klar, in der Tat, ich glaube, Detailverliebtheit ist die richtige Formulierung. Ja, und das ist aber, was man auch wahrnimmt, auch im Unterbewusstsein. Ja, weil Professionalität kommt ja übers Detail, ja, und nicht über die Überschrift. Und demzufolge sind Kleinigkeiten relevant. Der Plan B spielt eine Rolle, ja, wenn es regnet, ne, dass eben genug Schirme da sind. Oder eben auch, wie viele Möglichkeiten habe ich, die überraschend sind. Ja, weil egal, was ich kommuniziere, das ist die Erwartungshaltung. Man kann aber nur positiv performen, wenn man die Erwartungshaltung übersteigt oder überrascht an bestimmten Stellen. Und ich glaube, das gelingt uns jedes Mal. Und das ist aber auch gleichzeitig die Herausforderung, warum wir nur alle 2 Jahre machen, weil man erstmal wieder danach eine Idee finden muss, wie man es anders macht.
Wir freuen uns auf jeden Fall. Dieses Jahr war es ja nicht, also das nächste Jahr wieder soweit. Wir haben vorhin kurz geredet über Wachstum. Generisches Wachstum habt ihr ja vorangetrieben. Irgendwann habt ihr aber gesagt, wir wollen wachsen durch Akquisitionen. Also was heißt das gesagt? Es hat sich ergeben, weil du eben viel unterwegs bist. Wenn ihr Firmen dazu kauft, was ja wahrscheinlich 10, 15 Mal passiert ist in den letzten 10 Jahren, auf was achtest du bei diesen Firmen und wie kauft ihr dazu? Also es ist ja nicht zwangsläufig eine Frage des Preises, sondern es muss ja passen, wie muss der Verkäufer ticken, bleibt der Verkäufer noch länger bei euch an Bord? Also wenn du so ein, auch als Tipp quasi für andere Unternehmer da draußen, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, was hast du jetzt auch festgestellt nach so vielen Akquisitionen, was ist immer ganz gut gelaufen und worauf könnte man achten oder sollte man achten?
Wir fahren eine Markenstrategie, das heißt, wenn man Ador sucht, dann findet man nur die Muttergesellschaft, aber man findet nicht die operativen Gesellschaften. Jetzt kann man sich mit sehr viel Mühe geben, dann findet man möglicherweise ein Bild, aber grundsätzlich wollen wir da nicht transparent sein. Warum? Weil die einzelne Firma im Vordergrund steht. Ja, wir glauben an spezialisierte Geschäfte und wir nennen nicht alles nach einer Akquisition, kriegt die nicht unseren Namen übergestülpt, sondern die bleibt in der Identität. Wir hatten 2 Firmen gekauft, da wussten 2 Jahre lang die Mitarbeiter nicht, dass es neuen Eigentümer gibt. Ja, so. Das ist auch nicht schlimm, weil am Ende glauben wir, gibt es ja eine Identifikation der Mitarbeiter, der Führung, der Geschäftsführung an das Unternehmen. Und das ist gut und erfolgreich, weil es so ist, wie es ist. Ja, und insofern kommt dieses gut laufende Unternehmen, wenn ich es mal so sagen darf, was möglicherweise spezialisiert ist, dann ist es interessant für uns. Ja,
also weil ihr kauft gut laufend, ihr wollt keinen Turnaround-Case zwangsläufig haben, spezialisiert, ihr lasst die Marke im Kern gleich und wenn der Geschäftsführer, der Gründer, der Eigentümer ein guter ist, dann bleibt er an Bord.
Absolut. Wir haben Unternehmen, die wir 2017 erworben haben, wo heute der Geschäftsführer, der Verkäufer noch da geblieben ist und heute noch mitwirkt und auch eine Situation hat, die er vorher nicht kannte, hat jemand auf Augenhöhe, mit dem er reden kann. Ja, wenn man also von sich selbst ein Unternehmen alleine startet und irgendwann erfolgreich ist, dann fehlt einem oft der Sparringspartner, wo man sagt, sag mal, geht's auch anders? Kann man es auch so machen? Und wenn wir rein in der Sicherheitssparte bei den 16 Gesellschaften haben wir, glaube ich, 22 Führungskräfte, die Geschäftsführer, Vorstand und Prokurist sind, die natürlich dann auch ein ganz anderes Niveau haben, wenn die mal Themen diskutieren, wie man es anders machen kann. Und das ist so ein Vorteil, der sich da ergab, auch als Learning, den man so vielleicht nicht hat. Ja, es gibt auch Strategien bei anderen Unternehmen, die kaufen, setzen sofort einen anderen Namen rüber, dann wird die Hälfte der Geschäftsführung entlassen. Meistens gibt es noch einen netten Deal. Das ist nicht unsere Philosophie, sondern wir wollen in spezialisierten Märkten sein, beispielsweise die eine Akquisition von den beiden Unternehmen, von denen ich gerade sprach, die war so ein bisschen schwierig, weil wir Feinde waren, wenn man es mal so jetzt so Mitwettbewerber ist immer so weichespült, sondern wir waren feindliche Unternehmen. Dort mussten die Mitarbeiter, wenn die angefangen haben, wurden gefragt, ob die bei uns vorher tätig waren. Ja, so. Und demzufolge war das echt kritisch, die zu übernehmen, weil natürlich die Mitarbeiter, wir waren ja Feindbild. Ja, und es hätte auch nie funktioniert, die bei uns zu integrieren, hätten alle gekündigt. Also muss ich die in der Identität sogar so lassen. Aber die waren halt Marktführer im Bereich Doorman und Detektive im Einzelhandel. Ja, und dieses Segment wollen wir aktiv sein. Wenn ein Kunde sagt, die sind in diesem Bereich gut oder die haben auch die Wahrnehmung, dass sie gut sind in dem Bereich, dann bin ich auch bereit, dafür 1 Euro mehr auszugeben. Und das kann man dann auch wieder für gute Mitarbeiter ausgeben. Ja, solange ich vieles mache und kein wahrnehmbares Image habe, gibt der Kunde nicht mehr aus und wir können nicht mehr weitergeben. Und demzufolge bin ich auch nur Mittelmaß, weil ich auch nur eine Gehaltsstruktur habe, die Mittelmaß ist. Und demzufolge glauben wir daran, dass wenn man, also möglichst versuchen wir mal in den Segmenten, in den Top 3 zu sein, ja, also in den Kerngeschäftsfeldern, um einfach auch über die Qualität ein Preisniveau zu generieren, was wiederum die Qualität ermöglicht.
Und von da aus springt ihr auch immer weiter. Das heißt, wir haben jetzt Immobilien kennengelernt, Sicherheit, Events. Ich glaube, ihr macht Baustellenüberwachung auch, ne? Als ein Thema.
Im Technischen.
Auch das ganze Thema Parkplatzmanagement.
Ja, das kommt aus dem Inkasso heraus, also wird eher aus dem Inkasso heraus bespielt. Da arbeiten wir für große Bewirtschafter, machen wir sozusagen das Inkasso heraus. Aber das Parkraummanagement und sowas, das machen wir nicht.
Also keine eigenen Abschlepper? Aber was Fahrzeugerfassung, Zahlen, Payment, Ausfahrt und so weiter, das ist alles ein Thema, das macht ihr mit.
Na, hinten raus, aus dem Inkasso heraus machen wir das
genau.
Mit, aber sozusagen die eigentliche Bewirtschaftung, die machen wir nicht. Weil das ist sozusagen, da haben wir, arbeiten wir für viele große Gesellschaften, die es hier gibt, aber die Bewirtschaftung selber, das machen wir nicht. Wir machen nur die Nachverfolgung, die Eskalation aus finanzieller Sicht.
Was hältst du so für für ein Zukunftsthema? Also womit beschäftigt ihr euch, was natürlich auch öffentlich ist, ja, keine Geheimnisse ausplaudern. Was glaubst du, was ein Thema ist, womit man sich in Zukunft beschäftigen sollte? Und du auch sagst, da würden wir auch Geld investieren. Das finden wir aktuell spannend.
Also das ist vielschichtig. Ja. Jetzt muss ich überlegen, über welche Ebene wir gerade reden. Weil wir zum Beispiel im Sicherheitsbereich glauben wir, dass der Technikteil signifikant steigen wird. Bleiben wir mal kurz bei dem Beispiel. Mhm. Ja, das Problem ist, dass viele Kunden immer bei Sicherheit nicht so wichtig ist. Einfach nur die letzte Ausschreibung nehmen, das Datum ändern, neu ausschreiben und die gleichen Anzahl an Menschen abfragen, die sie letzten 30 Jahre schon abgefragt haben. Das heißt, bis der Kunde versteht, dass ich eigentlich immer nicht vier Leute brauche, sondern nur zwei Leute und eine technische Lösung und viel günstiger vorankomme, das dauert Zeit, weil der Ausschreibende nicht in der Lage ist zu verstehen oder nicht verstehen möchte. So, und da kann man einfach noch eins draufsetzen, weil die Sicherheit ganz ganzheitlich ist. Wir nennen es ISL, integrierte Sicherheitslösung. Das heißt Mensch, Technik und Cybersecurity. Plakativ, ja, das hilft nicht, dass vorne ein kräftiger Kerl steht und ein Zugangssystem mit einem Drehkreuz, wenn daneben jemand mit einem Rechner steht und immer auf grün schaltet. Ja, also das versteht aber kein Kunde, weil IT-Sicherheit, Cybersecurity komplett woanders angesiedelt ist als Dienstleistungseinkauf. So, aber da sind Einsparpotenziale in Größenordnung drin. Es wird Transparenz erhöht aufgrund der technischen Sachen. Ja, Drohnen versteht jeder, ja, aber auch erdgebundene Techniklösungen kann man einsetzen. Gibt es auch schon viele Sachen, aber wird nicht abgefragt. Ja, und da oft die Größenordnung für solche Sicherheitsaufträge siebenstellig sind, achtstellig, ist es im teilweise europäischen Vergabeverfahren oder ähnliches und derjenige, der die Sachen ausschreibt, schreibt das aus, was er kann.
Das heißt, ihr müsst den Markt dafür machen. Also zu euch kommt die Ausschreibung, wir brauchen 24 Stunden Überwachung, das sind ungefähr 10 Kräfte, die sitzen in 8 Häuschen verteilt. Und dann sagst du, ja, kann ich euch anbieten, ich kann es euch aber mit Technik, mit einem vielleicht etwas höheren Erstinstallationsaufwand, das ist ja eine Ausschreibung, die geht über 4 oder 5 Jahre, ich kann es euch deutlich günstiger anbieten mit Technik.
Und denn das ist das sogenannte Nebenangebot, weil man muss ja erstmal an den Ausschreibungsbedingungen orientieren. Aber das Nebenangebot ist nicht zulässig. Und in dem Moment gibst du ein Nebenangebot ab, fliegst du aus der Ausschreibung. Und jetzt versuchen wir auch seitens der IHK mit Unterstützung, dass man das überhaupt verankert, dass nach dem Motto, wenn kommunale Gesellschaften, die ja nicht ihr Geld ausgeben, Ausschreibungen machen, dass die also Nebenangebote zulassen müssen. Zumindest ab einer gewissen Größenordnung. Ja, da reden wir nicht über Kleinigkeiten, wo ich sage, weil woher soll denn der Sachbearbeiter wissen, was gerade technisch geht in diesem Segment? Der hat ja gar keine Ahnung, was überhaupt für Möglichkeiten auf dem Markt gibt. Der sieht immer nur 10 Leute, 24 Stunden, anstelle zu sagen, wir brauchen eigentlich nur 6 und eine Streife und eine technische Lösung. So, und das ist so ein bisschen die Krux an dem System, aber wo wir glauben, das ist halt Lobbyarbeit und auch die großen Dienstleister oder Branchenteilnehmer, die wissen das und die versuchen das auch zu propagieren, aber das dauert lange. Wenn jetzt die Ausschreibung durch ist, dann ist die Wiedervorlage in 4 Jahren. Ja, das ist, sag ich mal, ein Thema, wo wir glauben, wo ganz viel Musik drin ist und da wird es auch eine Marktbereinigung geben, weil zum Beispiel mittlerweile dieses Thema Bauwatch ist ein hervorragendes Unternehmen, was auch ganz früh begonnen hat.
Das sind diese Türme mit Kameras, Lautsprechern und Co., ne?
Genau, okay. Auf Baustellen sozusagen, statt einen Mitarbeiter zu haben, Kameratürme zu bauen. Und die haben da sehr früh begonnen und sind da aus unserer Sicht auch Marktführer.
Kommen aus den Niederlanden, oder?
Die sind, glaube ich, in den Niederlanden übernommen worden. Bin ich ganz sicher. Aber haben tausende Türme bundesweit und haben diesen Markt auch begonnen. Und da war in ganz kurzer Zeit, hat es dafür gesorgt, dass man viel weniger Leute auf den Baustellen einsetzt. Ja, und das ist aber so ein Beispiel, wo kleine Unternehmen nicht mitspielen können. Ein so ein Turm kostet je nachdem 12.000 bis 20.000 Euro und wenn man mit Lagerbestand, Verfügbarkeiten, Installation, wir haben Lagerbestand von 150 Türmen oder 160 Türmen, so dann sind da halt 2,5 Millionen Euro, die da irgendwo liegen im Lager und das muss man sich auch erstmal leisten können. Ja, auf der anderen Seite, wenn ich das als Systemlösung anbieten möchte, brauche ich das. Und da bin ich auch noch nicht bei einer Drohnenlösung, die professionell irgendwie 6-stellig kostet, wenn man die als Lösung betrachtet, nicht als einzelne Drohne. Damit wird sich der Markt verändern, weil also die Firmen auch höhere einen höheren Investitionsbedarf haben, um überhaupt die Lösung anzubringen. Auch brauche ich andere Profil an Mitarbeitern. Das ist in der Sicherheitssparte, glaube ich, die Zukunft. Wir diskutieren hart, ob das 2 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre sind. Ja, das wird so ein bisschen zeigen, wann was wie greift, aber ich bin da fest von überzeugt, dass das eine ordentliche Auswirkung haben wird. Insgesamt beschäftigen wir uns gerade mit dem Thema Werkswohnungen. als Betrachtung. Wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Pflegedienste.
Werkswohnung heißt für eure Mitarbeiter, ja, um die am Standort auch zu binden. Genau. Perspektive, Familie, wo können die wohnen? Einfach auch Bindung ans Unternehmen sehr wahrscheinlich.
Der aktuelle Markt zeigt es ja, und die Regierung kriegt es aus meiner Sicht auch nicht in den Griff, die Wohnungssituation zu verändern.
Ja.
Ja, und jetzt kann man da ganz viele Schuldige suchen, ändert nichts daran. Und ich glaube persönlich daran, dass in den nächsten 5 bis 7 Jahren sich das nicht signifikant ändern wird.
Mhm.
Ja, insofern, wenn ich also Mitarbeiter auch einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz bieten will oder überhaupt welche von extern ansprechen, um hierher zu kommen, für uns zu arbeiten, muss ich die Wohnungssituation lösen. Und im Zweifelsfall kann ich das leichter über Werkswohnungen generieren oder überhaupt eine Möglichkeit schaffen, als wenn ich nur einen Job ausschreibe. Also wir haben im letzten Jahr 15.000 Bewerbungen gehandelt, um 522 Arbeitsverträge zu generieren und 337 Einstellungen zu haben. Das ist nochmal eine spannende Zahl, weil du vorhin sprachst, auf was legen wir Wert. Ich würde kurz den Bogen mal schlagen. Wir glauben daran, dass Aussagen Aussagen sind und dass, wenn ich sage, ich mach's, man das auch macht. Und das ist so ein Dilemma, weil jeder nickt dabei, ja, gerade wie du, weil das auch logisch ist und weil das auch als Unternehmer ich nicht immer auf einen 20-Seiten-Vertrag schielen kann, sondern ich sage, wenn wir sagen, wir starten nächste Woche, dann starten wir nächste Woche. Dann muss ich mich auch darauf verlassen können. Und das ist total wichtig in dem Umfeld, in dem wir agieren. Wenn man sich die heute, die nächsten Generationen anschaut, dann haben die da eine andere Auffassung zu. Ja, und das gerade bei dem Beispiel, wir haben in dem gesamten Prozess von Bewerbung, Vorstellungstermin, Testeinsatz bis zu dem Commitment, wir arbeiten zusammen. Ja, das war der Arbeitsvertrag. 522 Commitments ihr habt. Am Ende hat ein Drittel zwischen dem Ja, wir machen zusammen und der Unterschrift, weil wir dann den Arbeitsvertrag zugeschickt haben, ein Drittel nicht unterschrieben und sich nicht mehr meldet. Ja, und das ist jetzt für mich ein ganz einfaches Beispiel, wo ich glaube, dass die jüngeren Generationen ein Thema haben, saubere Statements zu geben. Ja, und auch Zusagen zu geben. Ja, und dieses vielleicht komme ich, vielleicht auch nicht. Ja, man verabredet sich mit jemandem, der einen Hochschulabschluss hat, zu einem Vor-Ort-Termin und der schreibt eine Viertelstunde vorher, dass er woanders war. Da habe ich ein Verständnisthema. Ja, am Ende muss man auch sagen, selbst wenn die Anzahl derjenigen zunimmt, es gibt immer noch denjenigen, der sich ordentlich verhält. Und das ist so ein Thema, woran wir glauben und wo wir auch suchen an Leute, die Rückgrat haben und die sich auch sauber positionieren.
Ja, ich glaube auch Entscheidungsfreudigkeit ist etwas, was sehr stark verloren gegangen ist. Eine ganz glasklare Entscheidung zu treffen und zu sagen, das mache ich jetzt. Ich fange erstmal an, ich ziehe durch. Das scheint so ein bisschen verloren gegangen zu sein, auch im Hinblick auf, es ist eben heutzutage alles sehr convenient. Ne? Du kannst ganz viel mit dem Handy machen, du kannst ganz viel Dinge mit wenig Abogebühren monatlich einkaufen, du musst keine harte Entscheidung treffen. Ist es Sky, ist es Netflix, ist es Amazon, du kannst einfach irgendwie alles machen. Diese Kleinteiligkeit, dieses, wie du schon sagst, Termine werden nicht sehr gut eingehalten. Wir sehen Ähnliches von den Quoten her, also ein Drittel auch, sogar noch höher als ein Drittel, wenn wir Mietverträge erstellen. Ist ja genau das gleiche Thema. Du stehst in einer Wohnung, der Verwalter steht in einer Wohnung, der Mieter sagt, der zukünftige Mieter sagt, Interessent, ich habe Interesse, ich will das machen, du schickst den Mietvertrag raus und das kommt einfach 4 bis 6 Wochen nicht zurück. Wenn du da einen schlechten Prozess hast, passiert auch in den 4 bis 6 Wochen nichts. Mhm. Und kurz vor, der alte Mieter zieht aus, der neue zieht ein, kommt, der wäre uns für was anderes entschieden. Mhm. Das ist auch die dann getroffene Entscheidung, die gegen dich ja in dem Fall ist, auch kundzutun, selbst das möchte man eigentlich nicht mehr machen. Man macht etwas auf und macht sich um die Prozesse des anderen gar keine Gedanken mehr. Und das sehen wir leider Gottes auch. Um das Thema rein von der Größe mal einzuordnen, was ihr da macht. Wir nehmen jetzt mal diese 1400 Leute. Wie ist der Sicherheitsmarkt in Deutschland? Also seid ihr da Top 25? Seid ihr da Top 10? Für mich ist es ja schwer greifbar.
Also es gibt in Deutschland etwa, also wenn wir jetzt bei der Sicherheitssparte bleiben, ne, also wir haben, das ist ja, sag ich mal, wie gesagt, das Kernthema, haben wir mit ein bisschen über 80 Millionen Euro Umsatz, sind wir aktuell Platz 16 bundesweit. 16 bundesweit heißt 6.000. Kann man ein bisschen, je nachdem, wie man die Statistik fährt, vielleicht 7.000 Sicherheitsunternehmen, sind wir ungefähr auf Platz 16, also wir sind in den Top 20. Ja, so, und sind auch in der Region, Metropolregion Berlin-Brandenburg, sind wir nach Securitas die zweitgrößten. So, das nimmt keiner wahr, weil ja die Einzelunternehmen am Markt sind. Da sind wir nicht böse drüber, weil solange die sich gut positionieren und ein erfolgreiches Geschäft machen, ist das Ziel erreicht. So, und Securitas ist Weltmarktführer. Also Securitas ist auch nicht ein Thema, wo man sagt, das holt man mal ein, die machen in Deutschland 1 Milliarde Umsatz. Ja, so, da ist also jetzt nicht, das ist keine, nicht die Benchmark. Insofern sind wir da stolz drauf, weil wir sagen, ohne dass es jemand weiß, sind wir hier regional die Nummer 2 und damit können wir sehr gut leben.
Und wir haben Securitas, Kötter, bei dem mir noch einfallen in dem Segment, oder?
Es gibt ganz viel Visa, Gegenbauer, jetzt Apleona wurde sozusagen übernommen, ja. Da gibt es ganz viele Unternehmen, die da hier mitspielen in dem Markt, auch gut sind und auch sich in bestimmten Segmenten positioniert haben, die man so oft gar nicht wahrnimmt. Ja, Flughafensicherheit zum Beispiel, da spielen ja ganz wenige mit. Ja, also der Markt Berlin-Brandenburg ist aus unserer Wahrnehmung etwa insgesamt so vielleicht 1,2 Milliarden groß, so vom Volumen. Was ich sagte, Securitas ist bundesweit. Ja. So, das ist, so, und da sind wir jetzt mit 80 Millionen. Da sieht man schon, wie gesplittert der Markt ist. Ja. Da gibt es ja ganz viele kleine Teilnehmer.
Kauft ihr mit Berater auch teilweise dazu oder kommt es immer aus dem eigenen Netzwerk heraus? Oder hast du auch mal jemanden mandatiert und hast gesagt, passt auf, wir kaufen Sicherheitsunternehmen, wir sind in dem Bereich interessiert, jetzt schau mal, renn mal los und guck mal, was kommt. Oder sagst du, alles Netzwerk?
Nein, also wir haben in der Vergangenheit in der Tat Berater gekauft, also richtig als Auftrag gekauft.
Die dann anschreiben, Sicherheitsunternehmen mit Geschäftsführern Kontakt aufnehmen, Eigentümern und so. Wow.
Wir hatten so eine Phase 2016 bis 2020, war so das Hauptthema. Danach kamen so ein paar Nebeneffekte, wo sich Leute auch gemeldet haben, sagen, Mensch, hier steht was zum Verkauf, ich habe gehört. Und jetzt witzigerweise in diese Positionierung, Platz 16 ist ja die sogenannte Lünendonk-Studie und die wird immer veröffentlicht und seitdem, die wurde vor 3 Jahren wieder neu aufgelegt. Jetzt werden wir angesprochen, ob wir nicht Interesse haben, weil in den Top 20 bundesweit, wie es aussieht, gucken für Berater oder eben auch Firmen, die eine Nachfolge suchen, orientieren sich daran. Also jetzt haben wir eine umgedrehte Situation, dass wir angesprochen werden und sagen, habt ihr nicht Interesse daran.
Und ihr habt weiter Interesse?
Wir sind weiter. Also unsere Zielsetzung ist, für 2030 eigentlich über eine Verdopplung zu gehen und das wird nur über Zukunft funktionieren.
Das heißt, jeder Sicherheitsunternehmer, der hier zuhört, darf sich gerne melden. Dazu vielleicht noch, würdet ihr Berlin-Brandenburg verlassen als Wirkungskreis? Das ist ja vorhin auch Lokalpatriotismus angesprochen. Ich habe irgendwann mal für uns entschieden, wir kaufen keine Immobilie, wo ich nicht in einer Stunde hinfahren kann. Das finde ich auch recht gut, obwohl ich weiß, dass es ganz attraktive Standorte in ganz Deutschland gibt. Dürfte sich bei dir auch jemand aus Nordrhein-Westfalen melden oder ist es schon eine Berlin-Brandenburg-Geschichte?
Wir gucken schon eher dahin, wo wir sind, aber wir würden bundesweit auch betrachten. Das hängt dann so ein bisschen von dem Thema ab, wie groß ist das Unternehmen? Ja, hat es eine Mindestgröße? Aber ich jetzt mal so aus dem Daumen, ohne dass ich länger drüber nachdenke, wenn es 10, 15 Millionen Euro Mindestgröße hat vom Jahresumsatz, dann kann man auch andere Regionen nehmen. Mhm. Ja, dass auch der Steuerungsaufwand am Ende funktioniert, dass die Führungsstruktur vor Ort die Größe hat, dass man auch stabil einfach dasteht. Ja, die muss eine Mindestanzahl an Mitarbeitern haben, weil sonst das Risiko zu groß ist, dass ein geschlossenes Team woanders hingeht. Ja, weil einfach die Fluktuation in dem Segment zu hoch ist. So, und deshalb auch, was für eine Kundenstruktur ist dahinter? Ja, sind es ganz viele Eventkunden oder sind es ganz viele kurze Laufzeiten oder habe ich eben was, wo man auch aufsetzen kann? Deshalb ist, wir schauen uns wieder um, beginnen das Thema jetzt in der Tat wieder, aber und haben eine Zielsetzung, 2030 200 Millionen Euro Umsatz zu haben. Das müssen wir erstmal erreichen.
200 Millionen?
Ja.
Also ich bin immer erstmal Glückwunsch. Ich finde das mega beeindruckend. Wir haben uns ja vorher schon das ein oder andere Mal gesehen. Da kommst du ja eigentlich nie zu diesem Austausch, auch über diese Zahlen, über quasi, was ist die Strategie. Habe ich ein Glück, ein paar Freunde, die wirklich auch sich sehr ehrgeizige Wachstumsziele setzen. Ich meine, wir reden ja immer von 150%, die oben drauf kommen sollen. Ja, das innerhalb der nächsten 5, 6 Jahre. Das ist ja auch in einer Phase, wie wir sie aktuell erleben, nicht zwangsläufig das Ziel von jedem. Also ganz viele Leute haben das Ziel zu überleben. Aber ich glaube auch, bei dir ist das so, du sagst ja auch, Krise ist eine Chance. Ja, absolut. Die nehmen wir auch genauso wahr. Und da habe ich auch Bock drauf. Du hast vorhin gesagt, du bist 75er Baujahr. Du musst ja keinen Bock mehr darauf haben. Ne? Und deswegen, ich finde, dass ich ja letztens schon jemanden hier sitzen, der auch ähnlich alt war wie du, der brennt halt bis zum Ende. Also der brennt seitdem, der 15 ist für das Thema und der wird bis hinten raus durchbrennen. Und das sind ja auch genau die Mittelstars, wo ich sage, das ist der typische Unternehmer, der auch der Motor der Wirtschaft ist und der quasi anstellt, Steuern bezahlt, der in Deutschland investiert, der einfach für sein Thema auch brennt. Deswegen auch wirklich schön, dass es so ist.
Ja, also natürlich jetzt, wenn man auf die 50 zugeht, ne, dann verändert sich der Blickwinkel auch schon. Mhm. Ne, und gerade auch im Umfeld, man wächst ja sozusagen mit seinem Umfeld, oder es werden ja alle älter, wo man dann sagt, naja, was nutzt mir das jetzt in 20 Jahren, einen Ertrag zu haben? Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man nicht stillsitzen. Also entweder ist man Unternehmer oder man ist es nicht. So, ja. Und das heißt, im Urlaub habe ich immer ein Notizbuch bei, wo ich gleich die Idee aufschreibe und meine Frau manchmal in den Augen rollt, aber wahrscheinlich auch ein bisschen anstecke, weil jetzt waren wir gerade im Urlaub letztes Wochenende und auf dem Rückweg quasi vom Hotel zum Flughafen. Das würde ich anders machen. Hier ist der Service-Level nicht hoch genug, so, ne? Wo man einfach die Sachen auch aufgreift. Und ich glaube, da kommt man auch nicht aus seiner Haut. Ja, ja. Selbst wenn man immer das Thema hat, na, irgendwann fahre ich runter. Ja, man steht vielleicht nicht mehr ganz so früh auf oder doch und macht dann einfach Sport morgens mehr oder was auch immer. Man verändert den Zeitplan. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Rosen züchte. Ja, so, und ich kann mir auch nicht vorstellen.
Ich mir auch nicht.
Ja, das ist großartig. Hätte ich mich jetzt auch gewundert.
Ich meine bei dir. Bei mir aber auch nicht.
Bei dir auch nicht, genau. So habe ich es gemeint. Deshalb glaube ich, ist man, das ist, ist eine, entweder man ist es oder man ist es nicht. Ja, und ich glaube, man sieht eben ganz viele Chancen. Ne? Und ob die nachher, wenn man, sag ich mal, runterfährt, weil da muss man auch realistisch sein, weil Märkte verändern sich, die Spielregeln verändern sich und irgendwann muss man sicherlich an die nächsten Generationen rübergeben. Was man dann macht, ja, und wie man es macht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube nicht, dass man hier langweilig zu Hause sitzt und wartet, bis die Zeit vergeht.
Ja, und ich glaube auch, du schaffst ja auch die soziale Community. Also es ist ja quasi fast unmöglich, mit dir durch Berlin zu gehen und nicht alle 100 Meter stehen zu bleiben. Und das ist ja, glaube ich, auch das sollte ja das Ziel sein. Du hast einfach auch Spaß an den Menschen. Und absolut. Ich glaube, den musst du bis zum Schluss behalten. Es ist sehr einfach, verbittert zu werden. Ich glaube, auch je älter man wird, ist es sehr einfach, verbittert zu werden. Aber wenn du immer offen bleibst und sagst, ich habe auch Lust darauf, neue Menschen kennenzulernen, dann bist du auch als Netzwerker unglaublich gut und das bringst du ja alles mit. Investierst du eigentlich, also man sieht es ja schon ein bisschen, du machst auf jeden Fall Sport, investierst du in dich selbst? Weil das ist etwas, was ich ja auch sehr oft feststelle, wo ich höre, Leute fangen an, über einen Personal Trainer, über gesundheitliche Themen in sich selbst zu investieren, dass sie quasi auch sagen, diese Zeit, in der ich Vollgas geben kann, diese 10, 12, 14 Stunden am Tag, die brauchen eine gewisse Grundlage. Das funktioniert sehr wahrscheinlich nicht mit 200 Kilo, sondern du brauchst ja Ausdauer, du musst auch fit bleiben im Geist. Was machst du für dich selber, um auf dem Niveau auch weiter arbeiten zu können?
Ich glaube, der erste Schritt ist, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was man wie macht. Und das, dazu gehört zwingend Sport, weil da glaube ich fest dran, dass im gesunden Körper, ein gesunder Geist ist und wenn ich leistungsfähig sein will, dann brauche ich also auch eine Basis und da ist Sport einfach eine Maßnahme. Ich glaube, man kann immer ein paar Kilo abnehmen, ja, und gerade im Sommerurlaub ist das durchaus ein Thema. So, aber auf deine Frage, ja, ich habe seit ein Dreivierteljahr, knappes Jahr, einen Personal Trainer. Ich hatte es früher schon mal für eine Zeit lang, dann kam Corona, war irgendwie schwierig. Wenn ich Profi bin, dann brauche ich einen Profi in meinem Umfeld. Ja, ja. Und natürlich guckt der ganz anders auf die Bewegungsmuster, auf die Arten der Übungen und auf das Zusammenspiel, als wenn ich mir meine Sportsachen nehme und ins Fitnessstudio gehe. Ja, so. Und das Gleiche ist also Zeitmanagement, gehört damit rein, also Sachen gut und bewusst zu machen bis zum, wie isst man auch gut und bewusst. Ja, ich glaube, es muss auch nicht immer zwingend teuer sein, aber einfach, dass man maßvoll in den Sachen umgeht. Ja, und ich glaube, dass wenn man Gas gibt im Leben, dann möchte man ja trotzdem irgendwann auch einen Teil genießen. Und funktioniert halt nicht, wenn ich mit einem Herzinfarkt sterbe oder nie in die Phase komme, das zu genießen. Mhm. Ja, und demzufolge braucht man zwingend, wenn du sagst, Investitionen in sich selbst, einen gesunden Körper.
Und darüber hinaus holst du dir Profis an die Seite? Also bist du auch jemand, der sagt, ich habe dafür einen Coach oder ich habe dafür mal einen Mediator geholt? Also einfach externe Leute, wo du sagst, wir haben hier gerade ein Thema, das fordert mehr als das, was wir im Alltag machen und da holen wir uns ganz gezielt Hilfe dazu, wie zum Beispiel einen M&A-Berater aber, oder auch den Personal Trainer. Hast du noch andere Bereiche, wo du dir externe Hilfe reinholst und sagst, damit wachse ich auch, das hilft mir extrem?
Ah, schwierig. Also ich sag mal, aus geschäftlicher Sicht, also für Teilthemen, wo wir früher dachten, das können wir selbst, ja, da hat man auch festgestellt, dass nicht jede Idee gut funktioniert und dass auch man bestimmte Themen vielleicht hätte nicht machen sollen oder anders machen sollen. Also insofern glaube ich, dass man für professionelle geschäftliche Themen auch Profis braucht. Und insofern ist so ein M&A-Berater manchmal hilfreich bei den Sachen, manchmal auch nicht, wenn jetzt zu viel, also ähnlich Makler, die erzählen dann ganz viele Themen, die man eigentlich nicht wissen will, um sich selbst darzustellen. Da braucht man schon Profis in seinem Umfeld. So, und die sollte man, da sollte man auch einen Euro mehr für ausgeben. Ich glaube aber, dass man bestimmte Sachen auch mit einem gesunden Menschenverstand gut regeln kann. Ja, und ich glaube, wenn man da ein gesundes Ego hat oder auch manchmal auch dann über seinen Schatten springen und sagt, das war jetzt ein Fehler, ja, wie geht's anders, dann kommt man da sehr gut mit klar.
Also auch Selbstreflexion ist definitiv ein riesengroßes Thema bei euch.
Ja, natürlich. Wenn Fehler macht, muss man, es gehört sich einfach, weil die anderen nehmen ja wahr, es ein Fehler ist. Wenn ich so tue, als ob der Fehler nicht existiert, dann verbrenne ich bei meinem Umfeld. Also insofern muss man dann dazu auch stehen und sagen, okay, dann lasst uns jetzt eine Lernkurve draus bilden, dann war eine Investition ins Learning und dann setzt man neu auf.
Ja. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja nicht diese Fabelzahlen haben, die ihr habt mit fast 100 Millionen Umsatz und kannst dann keinen Fehler machen, der teurer als 1.000 Euro. Das geht ja nicht. Also du machst in der Dimension einfach per Definition auch Fehler, die kosten hoch 6 oder auch mal 7-stellig. Das gehört dazu. Aber du sagst, da wollen wir gemeinsam draus lernen. Ja, es gibt hier irgendwie eine Fehlerkultur. Wir versuchen den Fehler nur einmal zu machen. Jetzt das Handy durch die Wand zu schmeißen oder jemanden anzubrüllen, hilft ja auch nicht. Davon wird ja der Fehler nicht wieder zurückgehen. Wir wollen diesen Fehler einfach nicht normal machen. Also auch Du arbeitest viel mit deinen Führungskräften?
Genau, also wir haben ja mehrere Ebenen. Ne? Also wir haben auf der Partnerebene, wir sind ja quasi als Muttergesellschaft, ist ja oberhalb der Ador SE, gibt es ja noch eine andere Aktiengesellschaft, und da sind sozusagen die Partner gebündelt. Und da gibt es natürlich einen Austausch, weil wir gemeinsam investieren in das Thema. Ja? So, und diesen Austausch, den gibt es in unterschiedlichen Themen, und da gibt es auch eher die langfristige Perspektive. Auf der Ebene der operativen Geschäftsführer ist natürlich eher kurzfristig orientiert, mhm, von der Umsetzung her. Und demzufolge gibt es da immer, naja, je nachdem, welches Thema ist, gibt es da andere Learnings. Ja? Aber unsere Investitionen zum Beispiel in Lizenzgeschäft, in Mode und in Film war jetzt ein erfolgreicher Verlust.
Lizenzgeschäft, Mode und Film.
Genau,
kannst du also ganz kurz anreißen, was ihr gemacht habt?
Nee, genau, jetzt war ich vielleicht an der Punkt zu schnell. Also wir kommen ja aus dem Dienstleistungsbereich. Dienstleistung heißt, es wird nur dann Geld verdient, wenn auch eine Leistung erbracht wird. Mhm. So, und insofern ist die bei einer hohen Konkurrenz, habe ich eine geringe Marge. Vorteil ist, es ist ein Vertragsgeschäft in der Regel, dass man es planen kann. So, wenn man zum Beispiel ein Werbegeschäft betrachtet, ist es oft ein Einmalgeschäft. Ja, ähnlich wie ein Projektgeschäft. Man ist also in einer permanenten Akquise. Insofern, mhm, ist das Vertragsgeschäft planbarer als Einmalgeschäft. Irgendwann waren wir auf der Suche nach anderen Segmenten und haben gesagt, okay, aber Lizenzen sind ja auch spannend und Mode sind ja oft ein Lizenzgeschäft. Das heißt, wenn ich in einer bestimmten Region die Lizenz für eine Marke habe oder für einen Brand habe, dann egal was verkauft wird, über welchen Kanal, muss am Ende eine Lizenzgebühr fällig sein. Die Kunst ist, das richtige Brand zu finden, ja, ja, und dann auch entsprechend die Vermarktung umzusetzen. Und das Gleiche mit Filmen. Wir haben damals auf 3D als Filmentwicklung 2010, 2011 gesetzt und waren der festen Überzeugung, dass 3D in jedem Haushalt der Alltag wird. Ja, jede Kochshow wird in 3D übertragen, keine Ahnung, und so. Und haben dann eine Filmproduktion gemacht, Wacken 3D, war Kinoformat sogar 2014, und alle Prognosen waren, wir verdienen damit Geld.
Ja. Wir haben Wacken 3D produziert.
Genau, Wacken 3D, Kino 2014 war super. Bei so einer Dokumentation immer das Problem, man kann das nicht planen wie ein Drehbuch, sondern man muss ganz viel aufnehmen und im Nachgang wird das zusammen gemacht. Und wir waren also jetzt auch nur Co-Produzent, muss man sagen. Mhm. Am Ende aus der ersten Kalkulation, wie halt so ist, wurde es immer mehr, hat am Ende, glaube ich, 2,5 Millionen Euro gekostet und war zu dem Zeitpunkt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die teuerste 3D-Produktion als Dokumentation in Deutschland. Aber die Prognose war inklusive den öffentlich-rechtlichen, die da auch Geld reingegeben haben, dass wir 4 Millionen plus wird da verdient. Ne? So, und ich glaube, am Ende war die Gesamteinnahme unter 1 Million. Ja? Und dann, wenn man die ganzen Rechte noch betrachtet.
Ressourcen, die du eingesetzt hast.
Ressourcen, aber auch einfach die Vermarktung, die dann erstmal über den Verleiher geht und so, wo der natürlich die Einnahmen als erstes behält, da war das eine deutliche Abschreibung. Genau. Aber man lernt daraus. Aber der Grundgedanke war, hinter beiden Mode und sagen, kann man über Lizenzen Geld verdienen. Einmal produziert, einmal generiert, sozusagen dann eine höhere Wertschöpfung zu generieren, dann auch planbares Geschäft, ja, als wenn es eben nur ein Einmalgeschäft ist.
Ja, Musik- und Filmrecht ist ja auch ein sehr attraktives Geschäft, gehen da große Private Equity Fonds rein. Das ist schon so. Also ich glaube, so Last Christmas kannst du auch wirklich ganz, ganz lange Zeit an so einem Lied sehr viel Geld verdienen.
Absolut. Man muss nur vorher irgendwie den richtigen Riecher haben oder im richtigen Moment am richtigen Ort.
Ja. Christian, was ist denn mit dem Thema Mentoren? Also hast du irgendwelche Leute auf deinem Lebensweg, wo du sagst, da habe ich echt eine ganze Menge von mitgenommen? Oder auch, also A, können es Leute sein, die man kennt, aber B, vielleicht auch Leute, wo du sagst, beobachte ich aus der Ferne, lese ich vielleicht auch mal ein Buch von, finde ich eigentlich ganz cool, was der macht und was der sagt. Das ist inspirierend für mich.
Ich habe jetzt nicht den einen, wo ich sage, von dem habe ich jetzt 10 Claims, die ich übertrage. Es gibt immer so einzelne Aussagen, wo du mal drüber nachdenkst und sagst, ah, Mensch, der Satz fällt dir öfters ein. Ja, so beispielsweise in einer Geschäftsführerrunde, auch schon ein paar Tage älter, der sagt immer, man muss am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen. Das ist so ein Satz, den man ganz oft auch immer einfällt, wenn es um irgendeine Entscheidung geht, wie man was rangeht. Ja? Jemand anders, ein Geschäftspartner, auch eine Gesellschaft gemeinsam, der sagt immer, hey, wir treten nicht an, um dabei zu sein, sondern wir treten an, um zu gewinnen. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern Ziel ist das Ziel. Ja, so, und das fällt uns auch ganz oft an. Ich sage, wir sind nicht nur, um irgendwas zu haben, sondern wir wollen Gewinner sein. Und ich glaube, da hat man, also ich habe nicht einen, sondern ich habe ganz viele verschiedene Sparringspartner, teilweise aus dem Partnerkreis, teilweise mit Geschäftspartnern, die man einfach lange kennt, wo man dann in den Gesprächen, wenn man eine persönliche Ebene hat, und sagt, hey, ich würde so machen oder so und so oder das ist ein Thema. Ja, also das so vielleicht für den Alltag, und es gibt schon auch, ich liest ganz gerne Biografien, ja, muss sagen, Elon Musk zum Beispiel finde ich als Unternehmer großartig, ja, als Unternehmer, wie er menschlich ist, steht auf einem anderen Blatt, und wie viele Leute da auf ihn rummeckern, mag ja alles sein, aber ich glaube, ob er, Steve Jobs oder Bezos, wenn man herausragendes schaffen will, dann darf man nicht auf viele Kompromisse eingehen. Man muss konsequent auf Ziele losgehen. Man muss die ganzen Bedenkenträger, die immer erzählen, wie es nicht geht, auch einfach ignorieren.
Ja.
Man muss machen. Ja, und dieses Thema, das macht er. Ja, und deshalb, dafür kriegt er meinen Respekt, weil ich einfach glaube, dass er als Unternehmer macht. Und wenn man das Buch liest von ihm und sich den Gedanken so ein bisschen dahinter anschaut, was hinter SpaceX und Tesla und so steht, dann muss man sagen, da ist er schon ein Visionär. Und ob der jemand anders seine Vision erklären kann in den Teils hier, nur einfach, wer sagt, hey, ich kann es euch sowieso nicht erklären, also gebe ich euch einfach nur den nächsten Schritt vor, macht den, setzt den um, dann ist es so.
Es sind Weltveränderer, ich glaube, das darf man nicht vergessen. Und wenn du so eine Vision im Kopf hast, also du kannst ja auch keinen in den Kopf reinschauen, ne? Die haben alle, die du gerade genannt hast, haben irgendeine riesengroße Vision im Kopf, die nichts mit dem Unternehmen zu tun hat, zwangsläufig, was sie heute führen, sondern die haben ein Endziel. Das sind ja auch ganz oft Menschen, die eine Grenzbegabung haben, also unglaublich intelligent zum Beispiel sind, dafür oft soziale Skills so ein bisschen rausfallen vielleicht. Aber sie kommen damit natürlich auch deutlich schneller ans Ziel. Also ja, sie stoßen jeden Tag Leuten vor den Kopf, aber ohne das wäre es nicht möglich. Da sagt ja auch der Wozniak über den Jobs, der sagt, hätte ich das Unternehmen geführt, dann wäre das alles viel, viel netter gewesen. Aber nur weil Steve Apple geführt hat, ist Apple zu dem geworden, was Apple heute ist. Das wäre unter meiner Führung niemals so gewesen. Ja, und der scheint ja ein sehr anstrengender Chef gewesen zu sein, Steve Jobs, aber ich meine, Apple hat die Welt verändert.
Ja, und wenn man da so ein bisschen philosophiert drüber, dann ist ja, was dahinter steht, dass sie nicht kompromissfähig sind.
Mhm.
Ja, und das ist so ein bisschen, wenn man heute die ganzen Studien liest, wir müssen alle mitnehmen und Teamarbeit und gemeinsam und setzen wir uns mal hin und diskutieren 3 Tage lang aus, ob das rot oder blau wird. Und am Ende sorge ich aber mit diesem Kompromiss, den man dann schafft, für ein Mittelmaß. Ja, und dieses Mittelmaß, was da drin ist, sorgt nicht dafür, dass ich der Beste bin. Und insofern, glaube ich, ist die Führungsverantwortung auch, wenn man Herausragendes schaffen möchte und nicht einfach bloß mitspielen möchte, die Balance zu schaffen zwischen Entscheidungsfreudigkeit, vielleicht eine mäßige Kompromissfähigkeit,
ja,
aber eigentlich wirklich konsequentes Handeln und im Zweifelsfall auch manchmal gegen die Entscheidung der anderen.
Da bist du auch in der absolut richtigen Branche für, glaube ich. Das kommt noch dazu. Also ihr seid auch in einer Branche, da sollte man generell tough sein, ja, und sollte eine ganz klare Entscheidung treffen. Du kannst ja an der Tür auch nicht sagen, ja, du kommst rein, du kommst nicht rein, vielleicht kommst du mit dem Hut rein oder so. Du musst sagen, tut mir leid, heute Abend geht's nicht rein. Und heute Abend geht auch übrigens länger als 0 Uhr. Das geht also auch morgen früh nicht rein, das können wir uns sparen. Ja. Denke ich auch, also bin ich auch absolut bei dir. Alle an der Entscheidung teilhaben zu lassen, führt ja trotzdem zu Teilmengen, also 80% wollen das, 20 nicht, dann machst du das, was die 80% wollten, aber die 20 sind dann trotzdem enttäuscht. Und bei bestimmten Dingen sehe ich auch so, wenn hier jeder bei uns entscheiden dürfte, welchen Schreibtisch und welchen Stuhl, dann würde das Büro zwar sehr bunt sein, aber zum Schluss brauche ich ja einen Ansprechpartner, der die Tische wartet, der die Stühle wartet. Ich brauche das CE-Label da drauf, ich brauche von dem Elektriker einen Stempel drunter. Und wenn der sagt, tut mir leid, habe ich noch nie gesehen, kann ich nichts machen, kann ich nicht warten. Es geht ja auch, wie funktionieren große Organisationen.
Ne? Und dazu kommt ja noch die Denkhorizonte, dass teilweise der Mitarbeiter, den ich mit einbinde in so eine Entscheidung, hat einen Blick oder eine zeitliche Perspektive, worauf er schaut, die sitzt, ist nächster Monat, vielleicht noch bis Ende des Jahres. Und wenn ich noch Glück habe, vielleicht noch das nächste Jahr. Aber wenn wir über eine Investition reden, dann muss sie ja 5 Jahre plus sein. Ja, so. Und insofern berücksichtige ich im Zweifelsfall die Entscheidung, dass er seinen roten Stuhl kriegt und der ist aber einen Monat später nicht mehr da und dann hilft es auch nicht. Also insofern ist jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, aber ich glaube, dieses Thema, an welchen Stellen lässt man Diskussion zu, hat auch dafür gesorgt, dass, was ich vorhin schon kritisiert habe, jüngere Generationen eben einfach diskutieren über Themen, die es teilweise gar nicht gibt. Und da, finde ich, spiegeln manche Nachrichten das wieder, wo man sich fragt, ob das jetzt ernsthaft diskutiert wird, so ein banales Thema, so einen breiten Raum bekommt, anstelle sich auf sehr wichtige Sachen zu konzentrieren. Und als Unternehmer, wenn es gut läuft, dann haben alle mitgespielt und wenn es schlecht läuft, sind sie alle weg. Ja, also insofern muss ja die Ausrichtung auch manchmal mit einsamen Entscheidungen erfolgen.
Ich erwische mich bei uns im Unternehmen immer öfter dabei, dass ich sage, können wir bitte über dieses Problem reden, wenn es da ist? Wir müssen erst über den rosa Elefanten reden, wenn er vor der Tür steht. Und wir können auch nicht immer der Erste sein. Das heißt, wir können als Mittelständler, der entscheidungsfreudig sein will, nicht ab sofort alles umsetzen, was sich irgendjemand wünscht und wo Siemens oder Google vorweglaufen. Es gibt bestimmte Themen, die lässt man erstmal auf sich zukommen. Wenn sie vor der Tür stehen, können wir uns gerne darüber unterhalten, aber du hast ja im Alltagsgeschäft operativ gar keine Zeit, dich um jedes Thema zu kümmern. Wir können den Datenschutz nicht besser machen als Google. Wir können Check-in und Check-out der Arbeitszeiten auch nicht besser machen als Siemens. Das geht einfach nicht. Wir haben leider auch keinen Betriebskindergarten. Wir haben ja ein operatives Business. Das verbraucht deine ganze Energie und alle Prozesse drumherum, die dazukommen. Deswegen nimmt man sich auch für eine Transaktion einen Berater oder auch einen guten Rechtsanwalt. Der übersteigt den normalen Horizont und hält dich davon ab, auf der operativen Exzellenz zu sein. Also sehe ich genauso. Christian, wenn es mal eine Niederlage gibt, irgendeine, so ein Tag, wo du sagst, der lief richtig, richtig bescheiden oder irgendetwas hat nicht geklappt, was du dir in den Kopf gesetzt hast. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, da gehe ich, wie gehst du damit um? Also was machst du dann? Hat sich da ein Schema ausgebildet oder sagst du, das läuft jedes Mal anders eigentlich?
Wir sind so aufgestellt, dass wir grundsätzlich auch Doppelspitzen haben. Ne? So insofern sind bestimmte operative Themen, wenn der eine nicht kann, übernimmt es der andere. Und wenn jetzt irgendwas daneben geht, dann das passiert, ne? Dass man dann irgendwie drüber nachdenken muss. So richtig mies, dass ich jetzt auch schlechte Laune nach Hause bringe, das passiert nicht mehr. Dann sage ich, okay, höchstens ist die Wortwahl am Armut zu schlecht, ein bisschen weniger. Und dann muss man mal vielleicht nochmal laufen gehen abends. Aber im Grunde genommen habe ich kein Standardschema, wo man die Sachen arbeitet. Dann muss man drüber schlafen. Die Aufgabe ist es zu lösen. Der Sinn von Management ist, Probleme zu lösen. Ja, sonst braucht man kein Management. So, und demzufolge ist die Natur dessen, was wir machen, ein Problem zu auf dem Tisch zu haben, was man löst.
Ja.
Ja, und demzufolge kann ich mich darüber nicht beschweren.
Ja, ich hätte dich jetzt auch wahrscheinlich nicht im Yoga-Studio im Prenzlauer Berg gesehen und 3 Stunden lang mit Om. So bist du irgendwie nicht der Typ. Gefühlt, ja. Hast du für unsere Zuhörer noch einen Lifehack? Also etwas, wo du sagst, das wende ich in meinem Alltag an, das funktioniert für mich unheimlich gut. Das kann eine Abkürzung sein oder das kann auch einfach irgendetwas sein, wo du sagst, wende ich seit Jahren erfolgreich an und merke, ich funktioniert.
Ja, ist schwierig, ne? Weil man sieht ja nur sich selbst und manche Sachen sind Tools, nutzt man ja für sich, die dann schon wieder vielleicht andere nicht nutzen. Ich habe vielleicht auch als Macke, aber ich drucke zum Beispiel E-Mails aus, ne? Und ganze Notizen drauf und bearbeite die weiter, ne? Wo man sagt, digitales Büro, ja, ist bei mir erfolgreich nicht, aber Lifehack im Sinne, ich habe irgendwann meinen Kalender umgestellt und lasse nicht Lücken befüllen von meinem Assistenten, sondern ich habe verfügbare Termine eingeplant. Und da bin ich so ziemlich der Einzige, zumindest bei uns, der es so rummacht, sondern ich nehme Blöcke verfügbar, die heißt richtig verfügbar, die sind in meinem Kalender, die können beliebig belegt werden. Mhm. Ja, da gibt es immer einen kleinen Hinweis, Ort beachten, weil dann manchmal die Kollegen vergessen, dass ich genau nicht davor im Büro bin, sondern eben irgendwo anders. So, und das, die justiere ich permanent nach, sind aber, wenn sie jemand belegt, auch Gesetz. Wenn da jemand jetzt reinplant, ob in 2 Wochen, 6 Wochen oder morgen, und da ist ein verfügbarer Termin. Und das ist für mich ein gutes Tool, weil ich theoretisch merke, ey, jetzt läuft, wird was eng. Dann nehme ich einfach einen Block, schmeiße ich die nächsten 3 verfügbare Termine raus und weiß, dass sich da Lücken entstehen. Ja, so. Weil dieses umgedreht, was viele machen, meines Erachtens, Lücken sich belegen zu lassen, sorgt dafür, dass man es nicht abarbeitet. Dann sind Termine auf Termin gelegt und jemand anders kann schwer einschätzen, wie hoch die Nachbearbeitung ist von irgendwelchen Terminen und irgendwie geht man aus dem Büro raus und hat 100 offene Mails, wo man sagt, dafür, dass ich jetzt die ganze Zeit da war, nehme ich noch mehr Arbeit mit, als ich morgens gekommen bin.
Du schaffst das gut abzugrenzen, auch von zu Hause. Wenn du zu Hause bist, bist du zu Hause. Die Arbeit ist zu Hause nicht das dominierende Thema. Das ist schon so.
Also ich versuche das ganz klar, wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Ich arbeite morgens, bevor meine Tochter aufsteht, oft, dass ich dann sage, dann arbeite ich schon mal einen Grundstock an Mails ab. Also wenn ich das Haus verlasse, bin ich eigentlich auf dem aktuellen Stand. So, das ist, so und aber wenn jetzt abends ich nach Hause komme oder Abendbrot oder man verbringt Zeit, dann ist auch die Zeit. Ja, wenn ich meine Tochter zum Sport verabrede abends, dann ist das so. Dann ist das Telefon ist an, aber ich kann auch nicht rangehen. Es kann auch mal klingeln. Ja, ich versuche für mich selber als eigene Regel immer am selben Tag zurückzurufen. Ja, aber wenn jemand um 19 Uhr anruft, dann hat er auch das verdient, dass ich ihn am nächsten Tag zurückrufe.
Das stimmt. Du hast mir vorher gesagt, dass du dieses Thema im Auto, telefonieren, Termine im Auto wahrnehmen, ist bei dir sehr ausgeprägt. Das würde ich auch wirklich adaptieren. Ich pendel ja zwischen Berlin und dem Büro oder zwischen dem Büro und draußen. Ich wohne ja im Umland von Berlin. Und immer wenn ich in Berlin bin, fahre ich Bahn. Was super cool ist, weil es schnell geht. Du kannst aber maximal das Notebook aufschlagen. Ich möchte nicht die anderen Leute in der Bahn mit meinen Gesprächen belästigen. Also ich finde, das gehört sich irgendwie einfach nicht. Immer dann, wenn ich Auto fahre, also die Strecke außerhalb von Berlin ins Büro habe oder auch irgendwelche Besichtigungen habe oder irgendwelche Meetings, das sind für mich wirklich die intensivsten Abarbeitungsmomente, was WhatsApp und Termine, Telefonate angeht, wo du auch wirklich hart verteilen kannst. Und das Schöne ist ja, es ist ja zeitlich unabhängig. Das heißt, wenn ich um 0 Uhr irgendwo unterwegs bin, noch eine Stunde fahren muss, entstehen durchaus mal 10, 20 Sprachnachrichten oder auch WhatsApp, wenn im Auto fährst ja primär Sprachnachrichten, wo du dann wirklich sagst, okay, das bin ich noch losgeworden, das habe ich irgendwie verteilen können. Also ich glaube auch das, so sehr ich die Infrastruktur Berlins liebe, also wenn ich nur in Berlin wohnen würde, hätte ich wahrscheinlich kein Auto, weil die Auswahl ist einfach gigantisch groß. So schön ist es doch am Ende des Tages für mich, diese Zeit zu haben. Und die gibt mir halt eine Stunde oder zwei Stunden extra Arbeitszeit. Na, und die ist gut.
Das teile ich nicht ganz. Ja, also in der Tat, ich nutze das Auto auch. Die Fahrzeiten zwischen den Terminen sind Telefongespräche oder Telefonkonferenzen. Also die plane ich auch konkret rein. Und heute früh war ein Termin, ja, wo ich sage, um 11 Uhr muss ich im Auto sitzen, da gibt es eine Telco mit mehreren Teilnehmern, das ist nicht verhandelbar. Ne, so, weil, aber gleichzeitig, man ist ja thematisch im Thema, ist es oft intensiver, als wenn ich es im Büro habe, so ist es jeweils bei mir, und dann irgendjemand schon wartet auf ein Gespräch oder irgendwas anderes, weil im Auto komme ich auch nicht weg. Ja, das ist natürlich, funktioniert nicht, wenn man Kalkulationen durchgeht oder ähnliches, ja. Aber wenn man jetzt rein mal Sachverhalte bespricht, dann habe ich mehr Zeit, die Sachen dort zu besprechen, und deshalb nutze ich die Fahrzeiten. Ich sitze im Schnitt wahrscheinlich 2 bis 3 Stunden am Tag im Auto zwischen den Terminen und lege ganz konsequenter Termine rein. Und das Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, ja, und deshalb, also ich teile nicht, meine ich, in Bezug auf öffentlichen Personennahverkehr. Ich glaube, dass der nur bedingt funktioniert in Berlin, ja, zumindest was ich im Umfeld wahrnehme. Und außerdem möchte ich auch nicht, dass jemand zuhört, wenn ich mich mit jemandem darüber unterhalte. Demzufolge ist der Raum im Auto für Telefonate einfach mein Raum, den ich da nutze. Und dann kann ich gute Laune haben, schlechte Laune haben oder offen sprechen, was man im Zweifelsfall, wenn jemand Drittes mithört, schwierig ist. So, und so sieht mein Auto auch aus. Mein Beifahrersitz hat viele Notizzettel.
Ja, solange keine Burger rumliegen und keine Melonen und nicht irgendwas anderes, dann geht es ja immer noch. Ja, ich sehe meistens von vielen Kindern verwüstete Autos. Ich habe ja selber 3, aber von daher teile ich komplett mit dir. Christian, wir sind auch schon am Ende. Ich finde das mehr als beeindruckend, wie du das quasi alles unter dem Radar machst. Also du bist ja trotzdem so, du hast jetzt nicht 100.000 Follower bei LinkedIn oder sagst, ich habe 48.000 eigene Formate. Du findest einfach wirklich in Berlin statt, im Sicherheits-, im Immobilienbereich, auch über deine Events. Ja, also irgendwann kommt man zwangsläufig zu dir, wenn man in diesen Bereichen zu tun hat. Ich glaube, die Art und Weise, wie du machst es sehr straight, sehr tough. Ich kann das auch alles für mich nachvollziehen, ja, und kann mich da auch ganz, ganz oft wiederfinden. Also von daher, für mich bist du der Prototyp eines Mittelstars. Ich finde es total cool, dass du in das Format hier reingekommen bist. Tausend Dank, dass du hier warst. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendeinen Punkt, auf den du nochmal gerne eingehen möchtest?
Ein Punkt ist mir an dieser Stelle noch wichtig, dass mein Job sicherlich ist, viel unterwegs zu sein und zu schauen, wo die Reise hingeht. Ja, aber das funktioniert natürlich nicht mit komplett allein, weil am Ende die operative Umsetzung und dafür zu sorgen, dass die Produkte funktionieren, die Dienstleistungen funktionieren und die Strukturen funktionieren, funktioniert nur mit einer starken Führungsmannschaft. Und die ist im Laufe der letzten Jahre gewachsen. Wir arbeiten seit 20 Jahren zusammen und länger. Ja, und es funktioniert auch nur mit Partnern, die mitziehen und auch mal die Macken aushalten, wo man dann mal diskutiert. Und insofern glaube ich, ist das, was wir heute geschaffen haben, eben an der Stelle fast schon wieder eine Teamarbeit, ja, oder zumindest eine Basis von einer harten Diskussion.
Ja, und das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und ich finde, auch das zeichnet gute Unternehmer aus, alle Leute mitzunehmen auf die Reise und keinen zu vergessen oder darauf hinzuweisen. Bei so vielen Leuten, bei so vielen Unternehmen geht es nur im Team. Also von daher vielen, vielen Dank für die Inspiration, für die ganzen weisen Worte, lieber Christian.
Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Sehr, sehr gern. Dann vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, liked uns auf Instagram, auf YouTube, auf Spotify und auf allen anderen Kanälen. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Und in diesem Sinn, euch eine erfolgreiche Woche.